Ich muss mich eben sortieren, einen Moment, und einen Schluck Wasser trinken. So. Kennt ihr Werbung von den Banken? Was versprechen die uns? Was möchten die, dass wir kaufen? Die möchten unser Bestes. Aha, ja. Hier ist mein Geld sicher, steht oft da. Oder hiermit machen Sie sich keine Sorgen mehr im Alter, wenn Sie diese private Rentenvorsorge abschließen. Oder hier ist Ihr Geld gut angelegt. Oder dieser super billige Kredit, der lässt Ihre Wünsche wahr werden. Dann brauchen Sie endlich nicht mehr darüber nachdenken, ob Sie sich das leisten können. Naja, ich weiß nicht. Es geht heute nicht um Geld vorweg, aber es geht darum, was vermitteln, womit arbeiten diese Banken, wenn sie diese Werbung machen. Klar, sie wollen Geld verdienen, aber sie docken an den Sorgen der Menschen an, an der Sicherheit, an diesem Bedürfnis, dass alles sicher ist, dass wir gut abgesichert sind fürs Alter, aber auch, dass wir uns einiges leisten können, dass wir das, was wir uns wünschen, auch erfüllen können. Außer, dass sie damit Geld verdienen, suchen sie sich einen Andockpunkt, wo sie sagen, das ist genau das, was die Menschen sich sehen und was sie brauchen. Sie sehen sich nach Sicherheit. Sie möchten sich keine Sorgen machen. Wie gern machen wir uns Sorgen über die elementarsten Dinge in unserem Leben, oder? Das sind Ängste, einmal ja, um die Finanzen vielleicht, aber auch vielleicht um die Versorgung, wenn wir nicht so viel Finanzen zur Verfügung haben. Wenn wir uns Sorgen machen um Prüfungen, die bevorstehen, über Arbeiten. Oder wenn wir uns um unsere Kinder sorgen. Oder vielleicht auch um unsere Eltern, wenn sie älter geworden sind und Hilfe brauchen. Wir sorgen uns vielleicht um unsere berufliche Zukunft. Und auch politische Entwicklungen lassen uns manchmal nicht in Ruhe, oder? Wenn ich manchmal die Werbung anschaue und dann denke ich, dann merke ich richtig, wie betrübt ich bin und ich überlege mir, Daniel, was wird noch auf dich zukommen? Und dann fängt bei mir so ein Gedankenkarussell an. Und was wird auf meine Kinder zukommen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr dann auf einmal in so einem Gedankenkarussell seid und ihr merkt, wow, es wird gerade eng in meiner Brust. Ich merke, dass Angst hochsteigt oder ich merke, dass Sorgen sich breit machen und ich denke, wie wird das werden? Ich weiß nicht, jeder Mensch ist in einer bestimmten Situation oder in seinem Leben in einer bestimmten Situation gewesen, wo er sagte, wie wird das? Wie wird das wohl werden? Egal, ob es um Finanzen geht oder um andere Dinge. Sorgen sind relativ aktuell in unserem Leben. Manchmal berechtigte Fragen, die wir uns stellen, aber trotzdem betrüben sie uns. Sie rauben uns die Laune, sie dämpfen uns, sie dämpfen vielleicht auch den Heiligen Geist und sie lassen den Blick vielleicht auch auf Jesus verblassen, wo wir doch eigentlich wissen, dass er alles in der Hand hat, oder? Ist das der Zustand, den Jesus von uns möchte? Ich möchte heute über Glaubensinvestment sprechen, um in der Bankersprache zu bleiben. Ein Investment mit einer großartigen Verheißung. Und dazu habe ich euch einen Text mitgebracht, der steht in Lukas 12, die Verse 22 bis 34 und ich möchte euch den jetzt vorlesen. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben. Sie sehen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen, entschuldigt. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch will er kleiden, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt euch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge braucht. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als Speise und der Leib ist mehr als die Kleidung. Vers 22 und 23. Jesus sagt hier: Sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht um das, was ihr essen sollt, was ihr anziehen sollt. Er hat diese Aussage in eine Zeit hineingesprochen, wo es keine Sozialversicherung, wo es keine Arbeitslosenversicherung oder sonstigen Hilfen gab. Wer nicht arbeiten konnte, der hatte entweder nichts zu essen oder er hatte auch, wenn er einen anderen Job hatte, keine Möglichkeit, sich das Essen zu kaufen. Aber es gab keine soziale Absicherung. Die Familie war da, aber wenn keine Familie da war, war das ganz schwierig. Es ist eine ganz andere Zeit, in der er hier reinspricht. Aber trotzdem ist dieser Text genauso aktuell für uns. Wo machen wir uns nicht überall Sorgen? Existenzielle Nöte kennen wir eigentlich kaum in unserem Breitengrad. Aber trotzdem sind wir nicht frei davon, oder? Und ich habe mir überlegt, wie würde diese Rede wohl aussehen, wenn Jesus heute hier stehen würde und uns das sagen würde? Was würde er uns mitteilen wollen? Ich weiß es nicht. Werdet kreativ, denkt darüber nach. Was würde Jesus sagen? Jesus sagt dann weiter, die Verse danach: Betrachtet die Raben, sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Ich finde es spannend, auch die Frage, sich damit auseinanderzusetzen, sollen wir keine Verantwortung übernehmen für unser Leben? Ich glaube, darum geht es eigentlich nicht in diesem Text. Gott nährt sie doch. Wie viel mehr sind wir wert als die Vögel? Er will uns das geben, was wir benötigen. Aber dann können wir uns die Frage stellen, was benötigen wir? Was ist das, was wir wirklich brauchen? Ich glaube, dass wir manchmal meinen, Dinge zu brauchen, wo Jesus sagt: Nö, ich glaube nicht, dass du das brauchst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt in eurem Leben, dass ihr gedacht habt, das würde ich so gerne haben, aber ihr habt es nicht bekommen. Wie geht man dann damit um? Oder auf der anderen Seite glaube ich manchmal, dass wir denken, dass Gott uns gewisse Dinge gar nicht gönnt. Und das höre ich eigentlich viel öfter als das andere. Dass sie sagen, ich bin eigentlich gar nicht wert, das zu haben, oder? Jesus möchte uns etwas geben. Er möchte, dass wir sein Reich sehen. Ich bin es doch gar nicht wert, das alles zu haben, oder? Ich glaube nicht, dass Gott uns klein halten will. Lass uns mal weiter in den Text schauen. Dazu steht im Vers 25 bis 30, ich lese das nochmal. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu einer Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Wir können durch das Sorgen unser Leben nicht verlängern. Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Ich aber sage, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wie viel mehr euch möchte ich geben? Und dann im Vers 30 heißt: Euer Vater weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wo wir Sorgen haben. Er weiß, wo es uns nicht gut geht. Er will uns kleiden. Er möchte nicht, dass wir uns beunruhigen lassen, heißt es auch in diesem Abschnitt. Er sehnt sich danach, dass wir sorgenfrei sind. Ist uns das bewusst? Ich möchte mal eine kurze Ruhephase mit euch machen. Und zwar möchte ich, dass jeder mal jetzt für sich überlegt, wo ist gerade eine Situation in seinem Leben, wo habt ihr gerade Situationen in eurem Leben, wo ihr merkt, dass sie euch Sorgen macht. Und ich möchte euch da durch diese Zeit der Ruhe einfach mal durchführen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal Gott fragt, Gott, was sagst du zu diesen Sorgen? Was sagst du momentan zu diesen Sorgen, die mich gerade so beschäftigen? Dass ihr versucht zu hören, was Gott darüber sagt. Und dann in einem weiteren Schritt, dass sie ihn fragt, was möchtest du mir an Wahrheit über diese Sorgen sagen, was du über diese Sorgen sagst. Ich möchte euch einfach durch diese Zeit der Ruhe einfach durchführen und lasst uns einfach die Augen auch dazu schließen. Vater, ich danke dir, dass du dich danach sehnst, dass wir sorgenfrei sind. Aber es ist so schwer. Wir haben so viele Dinge, die uns bedrücken, wo wir manchmal denken, wow, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Vater, ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne einfach so, insbesondere jetzt auch ihm deutlich wird, wo Sorgen herrschen, vorherrschen. Vater, was sagst du jedem Einzelnen zu diesen Sorgen? Hört auf ihn. Und frag Gott, was sagst du zu diesen Sorgen? Vater, was sagst du zu diesen Sorgen? Und frag Gott weiter, was möchtest du mir geben anstatt dieser Sorgen? Fragt ihn. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und wie wir gerade gelesen haben in deinem Wort, wie du es auch ausgesprochen hast, du hast du zugesprochen und ausgesprochen, dass du weißt, was wir brauchen. Und du hast gesagt, dass du uns siehst und dass wir uns nicht beunruhigen lassen sollen. Vater, und diese Verheißung möchte ich jetzt in das Leben eines jeden Einzelnen, der das jetzt hört, hier so hineinsprechen. Dass du da, wo diese Sorgen so präsent sind, dass du sie veränderst. Dass es leichter wird, dass du dich darin verherrlichst. Amen. Jesus sehnt sich danach, dass du dich nicht sorgst. Und dieser Text ist eigentlich total spannend, weil jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Er gibt uns nämlich Anweisungen, was wir tun sollen, damit wir uns nicht sorgen müssen, und was er tun möchte. Ab Vers 31 steht, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und dann, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Erinnert euch vielleicht an den Sonntag, vor einigen Sonntag habe ich den Gottesdienst damit begonnen. Euer Vater im Himmel, der sehnt sich danach, euch das Reich zu geben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles gegeben werden. Die Jugendlichen und Teenies, ich glaube, die wissen, dass dieser Vers einer meiner Lieblingsverse ist. Und ich habe ihn nicht nur einmal zitiert, sondern einige Male, aber es ist so wichtig und es ist so eine tiefe Wahrheit in diesem Vers. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und euch wird alles andere gegeben werden. Es gefällt unserem Vater im Himmel, wie im Vers 32, dass er uns sein Reich geben möchte. Er möchte, dass wir sein Reich sehen. Und das ist interessant und da möchte ich jetzt mit euch weiter hineinschauen. Er möchte, dass es uns gut geht und dass wir, auch wenn die Umstände um uns herum schwierig sind, dass wir sorglos sind. Das können wir uns irgendwie fast gar nicht vorstellen, oder? Aber das ist eine Faszination und dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann diese Verheißung, er hat Freude daran, uns das Reich zu geben, ist unglaublich klasse. Aber was das ist hier, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ist eine Bedingungsverheißung. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber hier steht, trachte zuerst, dann wird euch der Rest gegeben werden. Und da sollten wir mal genauer hinschauen. Was heißt eigentlich trachten? Trachten heißt, dass wir uns ausrichten, dass wir uns danach sehen, dass wir uns vornehmen, dass wir uns danach ausstrecken, nach dem Reich Gottes. Und nach dem, was er getan hat, dass wir uns danach ausstrecken, Wort Gottes umzusetzen, dass wir das, was hier steht, versuchen in unserem Leben umzusetzen. Das bedeutet das. Und dann heißt das Reich Gottes. Was bedeutet Reich Gottes? Wir haben einige Predigten in der Vergangenheit von Michael darüber gehört. Reich Gottes bedeutet, dass die Herrlichkeit Gottes als Anzahlung auf dieser Welt da ist. Dass das, was er uns verheißen hat, durch den Heiligen Geist Realität wird. Dass das Wirken Realität wird. Da steht nicht, trachtet erst nach dem Gesetz und macht alles, was in der Bibel steht. Nein, da steht, trachtet zuerst, dann werdet ihr das erleben. Und das, wir interpretieren das oft so, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt alles das machen, dann wird er irgendwas tun. Aber er sagt, wenn ihr mich erleben wollt, wenn ihr Reich Gottes sehen wollt, dann streckt euch nach mir aus. Dann werde ich in eurem Leben Realität werden. Und das ist eine Kraft, Reich Gottes. Die ist nicht so, auch er hat mir geholfen, sondern da sehen wir, dass etwas passiert, was nicht von dieser Welt ist. Dann sehen wir auf einmal, dass Dinge passieren, wo wir sagen, wow, das hätte ich nicht erwartet. Und das sind auch kleine Dinge, wo wir manchmal überrascht werden von Gott, wo wir denken, wow, was kann er tun? Wie kreativ ist er? Ich weiß nicht, ich hatte damals, in meiner Schulzeit war es für mich schwierig, sonntags den Tag des Herrn auch wirklich zu nutzen. Wort Gottes sagt ja, ich habe euch einen Tag gegeben, das ist der Tag des Herrn. Nehmt diesen Tag als einen Tag, wo ihr mir begegnet, den ihr euch nehmt für mich. Und ich habe ganz oft montags Arbeiten geschrieben. Ich weiß nicht, warum Lehrer das mögen, aber wahrscheinlich denken die sich, dann haben die Schüler ja am Wochenende Zeit zu lernen. Und da bin ich in einen Konflikt gekommen, habe gesagt, okay, ich muss jetzt unbedingt lernen, damit ich Montag diese Arbeit nicht verhaue. Und es war für mich ein regelrechter Kampf zu sagen, nein, ich möchte diesen Tag für den Herrn nehmen. Und ich möchte diesen Tag, so wie es verheißen ist, ich möchte mich danach ausstrecken, ich möchte danach trachten, Reich Gottes umzusetzen, damit er mir hilft, damit er kreativ wird. Und das heißt nicht, dass wir nicht lernen sollen. Aber ich habe versucht, mein Lernen vorher zu verschieben, nach vorne zu verschieben. Ich habe versucht, wirklich auch eine Konsequenz daraus zu ziehen für mein Leben, wie ich das schaffen kann, damit ich wirklich Reich Gottes an die erste Stelle setze. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, ja, dass wir manchmal Schichtdienst haben sonntags, aber es ist wichtig, dass wir eine Zeit haben, die wir wirklich für unseren Herrn nehmen. Und es ist wichtig, dass wir wirklich danach schauen. Und das geht nicht nur darum, sondern es war auch in der Bibelschule zum Beispiel, im zweiten Jahr war es finanziell für mich sehr schwierig. Und ich habe gesagt, ich muss irgendwie hinkriegen, dass ich mehr Spender bekomme. Ich muss es irgendwie schaffen, dass ich mehr Geld bekomme, damit ich überlebe. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Genauso wie ich mir bei der Arbeit Sorgen gemacht. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich diese Arbeit verhaue. Und ich habe den ganzen Tag nur darüber nachgedacht. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin und habe gesagt, okay Gott, du hast mich hier hingestellt. Und jetzt darfst du kreativ werden, wie du mich hier versorgst. Und ich habe das nicht nur einmal erlebt, dass er mir zur richtigen Zeit einen Umschlag ins Postfach gegeben hat. Über die Jahre hinweg, auch als Familie haben wir sowas erlebt. Und das ist genau dieser Punkt, wo es um diesen Glauben geht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles gegeben werden. Da, wo wir nach dem Reich Gottes trachten, wird es oft ungemütlich. Da heißt es nämlich zu glauben, und etwas zu riskieren. Das ist nicht das, was wir alles absichern können, sondern das ist genau das, wo wir nichts absichern können, aber wo Gott es tun kann. Und das ist für mich so eine Weisheit oder so eine Tiefe geworden in meinem Leben. Und ich bin immer noch daran, dass ich merke, es ist so gut, das zu üben, das Reich Gottes kommt. Weil als nämlich ein Umschlag da war, wo ich gemerkt habe, das war bis auf den Cent genau der Betrag, der mir fehlte, da habe ich gemerkt, das ist nicht von dieser Welt. Das ist nämlich Reich Gottes. Das ist anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Ja? Oder wenn ich dann in der Arbeit am Montag, die dann verschoben wurde, und ich dachte, ich bin nicht gut vorbereitet, das ist jetzt nicht gut, aber ich möchte trotzdem, und die Arbeit wurde verschoben. Oder ich habe einfach vorher gelernt und die Arbeit ist trotzdem einigermaßen gut geworden. Oder vielleicht ist auch meine Arbeit dabei gewesen, wo ich nicht gut war, aber ich bin deswegen nicht durchgefallen. Und ich habe gemerkt, das sind so viele Dinge, die im Wort Gottes stehen. Oder wenn wir zum Beispiel merken, um uns herum lügen alle oder die fuschen alle bei der Steuererklärung oder wo auch immer. Und ich sage nein. Im Wort Gottes steht, wir sollen ehrlich sein. Und wir das tun. Wie kreativ Gott werden kann, dass daraus was Großartiges wird. Und dann fangen wir nämlich an, Reich Gottes zu sehen, wie es hier steht. Und dann erleben wir nämlich, dass er kreativ werden kann. Und dann sind diese Sorgen, die wir haben, die sind dann nicht mehr unsere Sorgen, sondern Gott hat die Möglichkeit, daraus was Großes zu tun. Und dann sehen wir ihn auch. Und Ernst hat, glaube ich, in seinen Predigten mal gesagt, wenn wir Gott herausfordern wollen, wenn wir sein Reich sehen wollen, wie er uns versorgt, dass wir einfach üben, zum Beispiel unseren Zehnten zu geben oder das zu tun und zu machen, wo wir merken, dass wir eigentlich selber diese Versorgung brauchen, wo wir selber klammern. Weil dann können wir Gott die Möglichkeit geben, dass er sich zeigt. Und dann erleben wir nämlich, was das bedeutet, diese Fülle, dieses Reich Gottes. Und ich glaube, das ist in meinem Leben so, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das sind die Punkte, wo ich oft auch merke, Mann, ich möchte Gott mehr erleben. Aber wie viel Glauben investiere ich, damit ich mehr erleben kann? Wie viel Glauben investiere ich, damit ich überhaupt sehen kann, dass er mich versorgt, wenn ich doch alles selber in der Hand haben will? Ich habe das gelernt, aber ich habe es nicht immer geschafft, Reich Gottes an die erste Stelle zu stellen. Und ich bin immer noch am Üben und am Lernen. Aber es ist nicht so, dass Gott da steht, Daniel, das hast du jetzt aber nicht gut gemacht, sondern ich hatte keine Möglichkeit dadurch, das Reich Gottes zu erleben. Und das ist auch das, was wir brauchen in unserem christlichen Alltag, dass wir Gott die Möglichkeit geben, Reich Gottes in unser Leben hineinkommen zu lassen, damit wir wissen, warum wir überhaupt glauben. Dass wir nicht nur Verwalter unseres Glaubens sind, sondern dadurch wird unser Glaube interessant und spannend. Und manchmal mache ich das auch so, oder auch mit Britta, letztens haben wir dann auch gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, wie das werden soll, aber jetzt bin ich mal echt gespannt, wie Gott das machen wird. Also es ist so auch so eine Vorfreude dann, aber es ist irgendetwas, was in unserem Denken umgeswitcht werden muss. Wo wir merken, ja, okay, wir haben dann versucht, irgendwelche Lösungen zu finden für irgendein Problem und haben gedacht, oh, wie machen wir das, wie kriegen wir das hin? Bis wir drauf gekommen sind, es Gott zu geben und zu sagen, okay, Gott, wir sehen hier nur 1000 Einzelteile, aber du kannst ein Ganzes daraus machen. Und das ist auch in Zukunftsfragen so. Wenn wir nicht wissen, wie es werden soll, dass wir sagen, okay, Gott, was sagst du mir denn dazu, zu dieser Situation? Dass wir schauen, wo Reich Gottes ist und dass wir uns danach ausstrecken und dann erwarten, okay, Gott, du wirst es gut machen. Auch wenn es anders aussieht, als ich es mir vorstelle. Und das ist ja oft die Sache. Es ist nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Aber er hat es in der Hand und er hat es gut in der Hand. Und er möchte, dass dieses Reich Gottes größer wird in unserem Leben. Ich glaube, dass dieses Glauben investieren immer ein Opfer ist. Und das ist gut. Wenn ihr merkt, dass es unbequem wird und ihr merkt, dass es unbequem wird, Reich Gottes umzusetzen, dann ist es gut, weil Gott dann was Größeres draus machen kann. Weil er euch da durchführen möchte. Weil er sagt, okay, dann werde ich kreativ. Dann möchte ich dir auch helfen. Dann können wir nämlich diese Zusage, die hier steht, ich weiß, was du brauchst. Aber er weiß besser, was wir wirklich brauchen. Das ist manchmal wirklich anders. Es geht auch ein Stück um unsere Lebensqualität. Hier heißt es in dem Text, ihr könnt durch eure Sorgen euer Leben nicht verlängern. Aber was ist, wenn wir erleben, dass Reich Gottes Realität ist in unserem Leben? Dann wird es groß. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil wir dann vielleicht ganz anders damit umgehen, mit diesen Dingen, die uns bewegen. Im Vers 33 und 34 heißt es, verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und er spricht nicht davon, dass er sagt, ihr sollt alles verkaufen, sondern es geht darum, um unser Sicherheitsdenken. Denken wir, dass wir alles in der Hand haben oder geben wir Gott alles? Reich Gottes erleben, das ist der größte Schatz. Nichts kann so bedeutsam sein, wenn wir sehen, wie Gott wirkt und handelt. Und das ist auch das, was Sorgen weghält, fernhält. Unser Vater weiß, was wir brauchen und was ihm gefällt, dass wir auch sein Reich erleben. Das ist genau diese Anzahlung, von der wir sprechen, in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Eine Anzahlung bedeutet, dass das Himmelreich Gottes auch jetzt in dieser Welt schon da ist. Und dann wird, wenn wir Glauben investieren, dieses Vertrauen investieren, unser Herz voll davon, wenn wir sehen, was Gott wirkt. Und dann ist das Reich Gottes ein Schatz von uns. Denn da, wo euer Herz ist, da wird euer Schatz sein. Weil Reich Gottes wird dann so lebendig, dass wir erleben, wow, ich bin so gespannt, was Gott als nächstes tun wird. Und dann erleben wir diese Erwartung auch, dass wir sagen, wo wird Gott das nächste großartige Ding tun? Und wir werden widerstandsfähiger, wenn Gott sagt, okay, ich mache das anders, aber trotzdem halte ich dich fest. Wenn du den Eindruck hast, dass du Reich Gottes vielleicht für deine Verhältnisse oder du sagst, ich irgendwie investiere ich zu wenig, dann möchte ich dir den Mut machen an diesem Morgen, dass du einen Schritt weiter gehst und sagst, okay, da, wo es mir noch schwerfällt, den Glauben zu investieren, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, da gib mir jetzt die Kraft. Und das soll auch gleich unser Gebet sein, dass ihr einen Schritt weiter geht, dass ihr ein Stück Glauben opfert, einen Glaubensschritt einfach ihm, unserem Gott, gebt, damit er daraus was Größeres machen kann. Und dass er diese Sorgen verwandeln kann in einen Schatz. Das ist mein Gebet. Und das ist auch das, was wir brauchen für unser Leben. Und das ist auch das, was den Unterschied macht, weil wir ganz anders mit den Lebensumständen umgehen. Er möchte nicht, dass wir uns sorgen. Er möchte uns sein Reich geben. Amen. Ich möchte noch mal beten kurz. Vater, ich danke dir, dass du unsere Sorgen siehst. Und du stehst da jetzt nicht und sagst, ich möchte jetzt sofort, dass du alles änderst, dass du sofort alles an erste Stelle stellst. Aber du sehnst dich danach, dass wir das Reich Gottes erleben. So wie wir in diesem Text gelesen haben. Du hast Freude daran, dass wir das Reich sehen. Vater, wir können das Reich nicht sehen, wenn wir versuchen, alles selber zu regeln, alles selber in Sicherheiten zu wiegen. Du hast gesagt, du weißt, was wir brauchen. Vater, und mit diesem Wissen, mit dieser Zusage wollen wir Schritte gehen. Und dafür brauchen wir deine Kraft. Wir brauchen deinen Heiligen Geist dafür.